herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Heute ist Dr. Felix Böllmann bei uns zu Gast. Herr Böllmann, Sie haben 1999 Ihr Jurastudium in Leipzig abgeschlossen und wurden 2006 mit einer rechtsvergleichenden Arbeit im öffentlichen Recht promoviert. Sie haben zu wirtschafts- und finanzrechtlichen Themen sowie zu Fragen der internationalen Menschenrechte und Rechtskultur publiziert. Sie sind Rechtsanwalt und leiten die Rechtsabteilung bei ADF International in Wien. Ein Schwerpunkt sind Rechtsfälle im deutschsprachigen Raum. Sie waren außerdem an der Publikation der Broschüre Redefrei beteiligt, worüber wir uns heute unter anderem unterhalten wollen. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast.
Danke, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ich habe ja gerade schon gesagt, Sie sind Jurist. Trotzdem vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, womit genau beschäftigen Sie sich denn beruflich und was ist denn die ADF International?
Ja, ich habe als Jurist schon verschiedene Sachen gemacht. Ich habe nach wie vor auch eine Rechtsanwaltszulassung in Deutschland, hier bei ADF International, also der Alliance Defending Freedom, die Allianz zur Verteidigung der Freiheit, beschäftigen wir uns mit dem Oberthema Religionsfreiheit. Und wir vertreten konkret Fälle, allerdings selbst nur vor internationalen Gerichten. Ansonsten arbeiten wir mit Rechtsanwälten in allen möglichen Ländern zusammen. Wir sind mit verschiedenen Teams weltweit tätig. Und mein Schwerpunkt ist hier insbesondere eben Kontinentaleuropa. Und wir kümmern uns auch um die Ausbildung der nächsten Generation. Wir bauen Netzwerke auf, unterstützen Rechtsanwälte, qualifizieren junge Leute. Das ist dann ein großer Strauß, immer auf der rechtlichen Seite und immer aus einem christlichen Bewusstsein heraus.
Das heißt, Ihr Schwerpunkt oder das, womit Sie sich besonders beschäftigen, ist Religionsfreiheit? Oder gibt es noch andere Schwerpunkte?
Ganz genau. Die Religions- und Glaubensfreiheit ist sozusagen das Dach, könnte man so ausdrücken. Die Schwerpunkte ergeben sich dann aus allem, was damit zu tun hat. Immer wenn es praktisch wird beim Glauben und wenn Leute dadurch rechtlich anecken, dann haben wir ein Thema. Und dazu gehört zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Man muss ja über seinen Glauben auch irgendwie reden. Und dazu gehören zum Beispiel auch ein Verständnis von Ehe und Familie. Dazu gehören Elternrechte, wenn es um die Frage geht, wie erziehe ich meine Kinder. Und ein ganz heißes Eisen auch in Europa ist der Schutz des menschlichen Lebens. Also da haben wir die Sterbehilfedebatten in vielen Ländern gerade, aber es geht auch um den Lebensbeginn. Auch das ist ja umkämpft, gerade in Deutschland. Und das sind dann so die Themen, die aus dem Oberthema rausfließen.
Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne natürlich, beschäftigen Sie sich vor allem auch mit Themen übergreifend über die EU. Natürlich würden wir gerne auf den deutschsprachigen Raum und auch auf Deutschland besonders abheben. Es wird ja derzeit viel Negatives über Deutschland, auch die deutsche Politik und unsere Gesellschaft gesprochen. Was würden Sie dem entgegensetzen oder was ist aus Ihrer Sicht, auch gerade aus Sicht eines Juristen, positiv zu benennen?
Ja, also vielleicht einen Schritt zurück. Als Christ würde ich sagen, bin ich ein Mensch der Hoffnung. Und das heißt natürlich nicht, dass man alles nur rosarot und optimistisch sieht. Wir wollen einen realistischen Blick haben auf die Dinge und auch Missstände natürlich benennen. Aber zuerst mal bin ich sehr, sehr dankbar für eine Rechtsordnung wie in Deutschland, die ja sehr stabil ist und sehr stark aufgestellt. Muss, glaube ich, die deutsche Rechtsordnung auch immer vor dem Kontrast des Desasters des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs denken. Und aus dem Wunsch heraus, dass sowas nie wieder passieren kann, hat man eine Rechtsordnung geschaffen, die integriert ist in einem größeren europäischen Kontext, die sehr stark auf individuelle Grundrechte setzt und die eigentlich ganz starke Institutionen produziert hat. Also Gesetze, Regeln, Verfassungsgericht, Grundgesetz, Grundrechte, das sind alles Sachen, die zum Teil auch Exportschlager geworden sind, einfach weil sie stark sind und weil sie gut sind. Und dann natürlich darauf aufbauend die Menschen und die Organisationen, die das mit Leben füllen. Ja, wir haben ein relativ breiten politischen Diskurs, auch wenn es manchmal dazu Verengungen kommt und das manchmal problematisch ist. Aber im Grundsatz haben wir ein starkes System. Wir haben ein Multiparteiensystem. Wir haben politische Stiftungen, die da in der Bildung aktiv sind, die, wo man wirklich auch miteinander ringen kann um die Inhalte und um die Themen. Das kann auch nicht jedes System. Auch das bewerte ich sehr, sehr positiv. Ja, und dann haben wir auch eine Justiz eigentlich in Deutschland, die Individualrechte durchsetzen helfen kann, die auch vor Willkür schützt. Man kann den Staat verklagen, wenn man sich falsch behandelt fühlt. Auch das finde ich unglaublich stark. Das gibt es auch nicht überall. Also ich habe als Jurist, glaube ich, eine Menge Gutes zu sagen, was nicht heißen soll, dass ich nicht auch einiges zu kritisieren hätte.
Vielen Dank. Wir wollen jetzt aber bewusst auf das Positive auch abheben. Gerade haben wir ja schon gehört, Sie setzen sich vor allem auch mit Rechten und Freiheiten auseinander, die wir genießen. Was verbirgt sich zunächst einmal ganz allgemeinverständlich denn hinter dieser oft benannten Religionsfreiheit, mit der Sie sich auch besonders beschäftigen?
Ja, Religion klingt immer so ein bisschen staubig. Ganz spannend, im Artikel 4 Grundgesetz steht ganz einfach, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und in einem Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und das sind schon so Indizien, worum es da eigentlich geht. Man kann das juristisch jetzt noch feiner aufziselieren. Da haben wir einmal die Glaubensfreiheit. Das ist das Recht des Einzelnen, eine Religion oder Weltanschauung zu haben oder auch nicht zu haben. Die positive wie die negative Glaubensfreiheit. Dann gibt es die Bekenntnisfreiheit. Das heißt, man kann das auch äußern, und zwar öffentlich oder privat, gemeinsam mit anderen, alleine. Das ist garantiert. Dann gibt es auch die Kultusfreiheit, also die religiöse Handlungen und Rituale auszuüben, auch wieder im privaten oder im öffentlichen. Religionsausübungsfreiheit sowieso, kollektiv oder alleine. Ich kann das auch praktisch machen und alles, was daran hängt. Also bis dahin, dass wir verfasste Religionsgesellschaften haben, also Kirchen zum Beispiel, dass man sich organisieren kann, dass die eine gewisse Autonomie haben bei der Organisation ihrer inneren Angelegenheiten, weil die ja ein Ausdruck auch des Bekenntnisses und des Glaubens sind. Also all das fasst man darunter zusammen. Und auch wichtig noch in dem Artikel 4 ist die Gewissensfreiheit, also das Recht des Einzelnen, sein Leben auf seine zutiefst empfundenen und prägenden inneren Überzeugungen zu stützen und damit auch im Einklang zu leben. Und da sieht man schon, diese innere Seite, mit der tun wir uns relativ leicht. Das sogenannte Forum Internum, das kann man auch rechtlich eigentlich gar nicht regulieren. Ein altes Lied sagt, die Gedanken sind frei. Das ist sicherlich hier auch bei diesen Fragen der Fall. Das Forum Externum, also über da, wo es sichtbar wird, da eckt man dann schon mal an und da kann das auch ein anderer anders sehen und da kommen dann auch Konflikte und so. Und das ist so der Raum, in dem, wenn wir Religionsfreiheit sagen, in dem das sich abspielt, in dem wir dann uns konkret Gedanken machen müssen.
Es geht ja unter anderem auch, gerade wenn es jetzt in den öffentlichen Raum hinausgeht, darum, dass man den Glauben entweder einzeln oder auch gemeinsam bekennen darf. Was wären da konkrete Beispiele? Was verbirgt sich da konkret dahinter?
Ja, also was in Deutschland sehr, sehr selbstverständlich ist, da läuten am Sonntag früh die Glocken und dann strömen die Gläubigen halt zur Kirche und feiern da miteinander Gottesdienst. Das wäre so ein Ausdruck der kollektiven Religionsfreiheit. Oder überhaupt, dass ich eine Kirche, einer Kirche angehören kann oder vielleicht sogar auch eine Kirche gründen kann. Auch das ist ein Ausdruck der Religionsfreiheit, ganz praktisch.
Jetzt neben der Religionsfreiheit ist ja auch die Meinungsfreiheit was oft postuliert wird. Was genau verbirgt sich dahinter und wie sehen Sie es aktuell um die Meinungsfreiheit gestellt? Man hat ja teilweise den Eindruck, dass auch randständige Meinungen gar nicht mehr so frei geäußert werden dürfen. Was würden Sie dazu sagen?
Da steckt schon ganz viel in der Frage drin. Ja. Was ist eine randständige Meinung? Also auch hier als Jurist würde ich immer starten mit dem Blick ins Gesetz. Wenn wir ins Grundgesetz gucken, im Artikel 5 Absatz 1, da steht einfach drin, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Ja, und das geht dann noch weiter. Pressefreiheit, Rundfunk, Film, eine Zensur findet nicht statt. Aber auch diese, im Absatz 2 dann, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. Wir haben schon einen Hinweis darauf, wo es dann spannend werden kann. Grundsätzlich würde ich sagen, in Deutschland darf man mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen alles sagen, immer. Das darf man aber nicht verwechseln damit, dass alles, was ich sage und sagen darf, von allen gut gefunden werden muss. Ja? Das sind zwei verschiedene Sachen. Bloß weil ich keinen Applaus kriege, heißt ja noch nicht, dass ich nicht sagen darf. Ja? Und oft auch dieser Spruch so, das darf man ja wohl noch sagen, hast ja gerade gesagt. Ja? Also das zeigt schon auch, wie man damit auch Politik machen kann, indem man behauptet, man dürfe was nicht sagen, was man aber eigentlich gerade gesagt hat. Also ich werde entspannt. Der Raum ist sehr weit in Deutschland. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen, wo wir als Gesellschaft beschlossen haben, nee, das geht uns zu weit. Holocaust-Leugnung oder sowas, ja, das sagen wir, okay. Also da hört der Spaß auf. Das ist zu grässlich. Das muss auch beim Namen genannt werden und da wollen wir uns auch nicht drum streiten. Aber alles andere, ja, so kann man sagen in Deutschland. Und dazu will ich auch immer Mut machen. Aber eine andere Frage ist, wie empfinde ich das als Einzelner? Was mache ich, wenn ich Gegenwind bekomme? Füge ich mich vielleicht ein, wenn ich merke, oh, die Leute hier in der Umgebung, die denken eher X und ich denke Y, dann halte ich lieber den Mund. Das ist eigentlich eine Frage der Selbstzensur, die so ja nicht vom Staat ausgeht. Und das ist das eine Extrem. Da gibt es Studien, Allensbach macht da so eine Umfrage. Da sagen, glaube ich, aktuell erschrecken viele Leute, dass man nicht mehr alles sagen kann. Also ich glaube, nur 40% der Deutschen glaubten 2021, dass sie völlige Meinungsfreiheit haben. Das ist natürlich erschreckend, weil die Demokratie auf dem freien Diskurs basiert. Wissenschaft und öffentliche Debatte sind ja irgendwie zu verstehen als ein Ringen um Wahrheit. Und wenn ich das nicht mehr frei von der Leber weg machen kann, dann verpasse ich vielleicht auch die Wahrheit. Dann komme ich da auch nicht nah ran. Und das ist dann tatsächlich ein Problem.
Aber wodurch entsteht dann Ihrer Meinung nach der Eindruck, dass man eben nicht mehr alles frei äußern darf, wenn nur 40% der Deutschen überzeugt sind, dass sie noch frei äußern dürfen?
Das ist jetzt was ich als Jurist nur ganz schwer fassen kann. Ich kann jetzt aus meiner Praxis im Umgang mit den Mandanten, Fällen, die wir haben, sagen, da die Leute, die anecken, sind eigentlich die Mutigen. Ja, das sind eigentlich eher nicht die, die sich selbst zensieren. Die sich selbst zensieren, haben ja praktisch keine Probleme, wenn man so will. Die Mutigen, die verstehen das gut. Die Leute, die sagen, ja, da halte ich lieber den Mund, sind die Vorsichtigen. Und ich würde, glaube ich, bei der Meinungsäußerungsfreiheit immer zu Mut raten, aber natürlich auch zu Empathie. Ja, ich muss auch überlegen, was ich jetzt sage in einem bestimmten Kontext, ist das angebracht. Ja? Das ist aber für mich eine Frage des Anstands und nicht eine Frage der rechtlichen Regulierung. Die rechtliche Regulierung würde ich eher reservieren für die wirklich ganz krassen Fälle. Ja? Und da gibt es ja im Grundgesetz, habe ich vorhin vorgelesen, gibt es den Ehrenschutz. Da gibt es im Strafgesetzbuch im Wesentlichen drei klassische Tatbestände. Das ist die Beleidigung, die üble Nachrede und die Verleumdung. Also Verleumdung ist zum Beispiel, wenn ich bewusst falsche Tatsachen über jemanden verbreite. Das ist strafbar. Ja? Und damit muss man sagen, okay, ein anständiger Mensch, der einigermaßen normal drauf ist, jetzt gerade auch, ich denke an Christen, die sich irgendwie 10 Gebote ausrichten und so, dem kann das eigentlich nicht passieren. Ja? Der könnte vielleicht ein Unfall sein, wenn er irgendwas unbedacht gesagt hat, hat es nicht geprüft, dann wäre er aber eigentlich nicht im Bereich der Verleumdung, weil dann muss er wissen, dass es falsch ist. Dann wäre er im Bereich der üblen Nachrede. Er hat nur einfach irgendwas verbreitet, ohne das zu prüfen, und zwar halt falsch. Ja? Und Beleidigung, da müsste ich ja jemand gezielt, also dessen Ehre herabwürdigen wollen. Das ist eigentlich was einem normalen Menschen höchstens mal im Affekt rausrutscht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein anständiger Mensch jetzt wild rumläuft und ständig Leute beleidigt. Das tut man einfach nicht. Aber wir erleben halt eine Gesellschaft, die immer weniger institutionell gebunden ist. Die Leute treten reihenweise aus der Kirche aus, Sportvereine und so. Die Leute verbringen viel Zeit alleine im Internet. Und die spannende Frage ist, wer bringt den Leuten bei, wie man sich anständig verhält? Und in dem Maße, wie dieser gesellschaftliche Lernprozess, sage ich mal, schwieriger wird, weil sich die Strukturen verändern, das soziale Gefüge verändert, die Mitgliedschaft in so Vereinen, wo man das praktizieren kann, sich reduziert. In dem Maße kommt dann der Staat auf den Plan und sagt, jetzt muss ich das mit Recht lösen. Ja, weil Recht ist das Instrument des Staates. Recht kann man durch das Parlament halt schaffen. Und dann sind wir in dem Bereich, wo wir so von Hassrede reden und so. Ne? Und das ist dann ganz spannend, weil natürlich wollen wir nicht, dass die Leute rumlaufen und sich wilde Sachen an den Kopf werfen und Hass verbreiten. Aber wie macht man das rechtlich fest? Was ist überhaupt Hass? Wo ist denn da die Grenze? Und das Spannende an solchen Sachen ist immer, da wird es dann immer vager. Und das trägt meiner Ansicht nach auch zu dieser Selbstzensur bei. Weil wenn die Tatbestände im Gesetz nicht genau bestimmt sind oder es nicht zumindest mal Rechtsprechung gibt, die das ausdifferenziert und wo man als normaler Mensch sagen kann, okay, interessiert mich jetzt mal, was ist denn eine Beleidigung? Im Strafgesetzbuch steht nur, die Beleidigung ist strafbar. Toll, bin ich genauso schlau wie vorher. Aber es gibt natürlich seit über 100 Jahren Rechtsprechung dazu und da kann man das nachgucken und da weiß man, okay, hier sind die Grenzen, das geht noch und so. Ja. Und, aber wenn ich jetzt so Gesetze habe, die sagen, ja, Hass ist verboten, was ist denn das? Also, und das erklärt vielleicht zu einem Teil, zumindest auf der juristischen Ebene, die anderen, wenn Sie vielleicht jemand anderes fragen, auf der juristischen Ebene, warum Leute auf so Idee kommen zu sagen, da sage ich lieber nichts. Und das ist eigentlich ein Gift in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja. Und damit muss man, glaube ich, sehr, sehr sparsam umgehen als Staat und sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir wollen, dass die Leute ihre Meinung sagen. Anders geht es nicht in der freiheitlichen Gesellschaft.
Aber beschäftigen Sie sich auch mit solchen Fällen, wo es um Hassrede geht und wie würden Sie dann konkret entscheiden oder wie entscheiden Sie dann?
Ja, wir müssen natürlich immer abwägen. Wir haben ja knappe Ressourcen, also wir sind rein spendenfinanziert und haben sozusagen ein Budget und wir müssen überlegen, mit welchen Fällen beschäftigen wir uns. Wir haben gerade jetzt schon seit mehreren Jahren einen der prominentesten Fälle, die man als Hassredefall bezeichnen könnte. Das ist in Finnland. Eine ehemalige Innenministerin und Parlamentarierin ist angeklagt für einen Tweet. Da hat sie einfach einen Bibelvers getwittert an die Adresse der lutherischen Kirche und gefragt, ist es euer Kerngeschäft, euer Auftrag, die Pride Parade zu sponsern? Und deswegen und noch wegen einigen anderen Sachen, die dann in den Ermittlungen da aufgekommen sind, Äußerungen im Radio, eine Broschüre, die sie veröffentlicht hat, ist sie jetzt seit mehreren Jahren und mittlerweile in dritter Instanz strafrechtlich angeklagt, wegen, in Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, Volksverhetzung. In Finnland heißt es ethnische Agitation. Und diesen Prozess begleiten wir zum Beispiel. Muss man sich vorstellen, das ist eine Politikerin, eine Berufspolitikerin, ursprünglich mal Ärztin, eine Mutter, Großmutter, eine ganz normale Frau. Wenn Sie mit der reden, würden Sie nicht auf die Idee kommen, dass sie in einen Hassredeprozess verwickelt sein könnte. Und das ist das rechtlich Spannende. Ja. Diese vagen, zum Teil sehr unbestimmten Tatbestände bringen oder ermöglichen Ermittlungen gegen Leute, die eigentlich was ganz Normales machen. Die äußern sich in sozialen Medien. Das macht man ja heute. Und in dem Prozess geht es immer darum, welche Absicht hatte sie, worum ging es ihr, wollte sie bestimmte Personengruppen, Bevölkerungsgruppen herabwürdigen, wenn man die mit der redet, ganz klar nicht, aber sie hat halt eine Überzeugung und diese Überzeugung hat sie transportiert und schon kommt sie mit dem Gesetz in Konflikt. Und das ist ein Beispiel für einen Fall, mit dem wir uns sehr viel beschäftigt haben, wo auch viel Kraft und Zeit reingegangen ist. Bis jetzt hat sie alles gewonnen, hängt zurzeit in Revisionsinstanz, in der dritten Instanz und wir hoffen und beten natürlich auch hier für einen Freispruch. Das wäre ein starkes Signal. Und gleichzeitig drängt sich der Verdacht auf, dass eigentlich der Prozess auch schon die Strafe ist. Sie hat jetzt 4 Jahre ihres Lebens im Prinzip auch im Rampenlicht verbracht für eine Sache, wo man ihr versucht hat, ein strafrechtliches Delikt anzuhängen. Und das geht auch nicht spurlos an den Leuten vorbei. Das muss man auch erstmal wegstecken. Auch dabei versuchen wir natürlich zu unterstützen und zu ermutigen und idealerweise schon im Vorfeld, dass es eben erst gar nicht passiert.
Vielen Dank. Sehr spannend auch von einem konkreten Fall zu hören. Springen wir nochmal zurück zur Meinungs- und auch Bekenntnisfreiheit. Können Sie nochmal 2 Szenarien beschreiben, wo denn Meinungsfreiheit oder Bekenntnisfreiheit enden würde?
Das krasseste Beispiel, habe ich schon gesagt, also Holocaust-Leugnung in Deutschland ist nicht. Ja. Da ist die Grenze ganz offensichtlich, einfach aufgrund dieses schrecklichen historischen Ereignisses. Da sagen wir in Deutschland, okay, Grenze. Ja. Da würde man sagen, das ist noch nicht mal eine Meinungsäußerung, das geht einfach nicht. So, aber dann gibt es eigentlich jetzt in dem Bereich der Ehrdelikte gibt es eigentlich nur 2 Sachen, die, wo man da eine Grenze zieht, das ist sogenannte Schmähkritik. Da gibt es einen berühmten deutschen Satiriker im Fernsehen, der hat mal ein Gedicht über einen Präsidenten der Türkei gemacht und da ist er angeeckt. Ja? Wobei das auch wieder kritisch war, weil da schwingt dann sowas wie Majestätsbeleidigung mit. Das gibt es eigentlich in der liberalen Demokratie nicht. Du kannst gegen alle alles sagen. Aber hier war sozusagen die Grenze überschritten. Da geht's. Wenn es überhaupt gar keinen sachlichen Bezug mehr gibt und man diese Meinungsäußerung sozusagen nicht mehr als Diskursbeitrag verstehen kann, wenn es ganz offensichtlich ist, dass es jetzt nur noch darum geht, eine bestimmte Person herabzuwürdigen und darzustellen als rechtlos oder irgendwie furchtbar oder so, ohne dass das irgendeinen Bezug hat, dann würden wir sagen, dann ist die Grenze erreicht. Und ich finde immer spannend, wenn ich so durch die Stadt gehe und sehe so die Plakate, so Hass ist keine Meinung und sowas, da wäre ich ganz vorsichtig. Juristisch würde ich sagen, die allermeisten Sachen mit eben diesen ganz wenigen Ausnahmen, die ich schon genannt habe, alles ist eine Meinung. Ja? Und wenn ich ein Werturteil fälle über irgendwas und ich könnte sogar sagen, der und der ist ein Idiot oder so, ja. Wenn es irgendeinen Anlass gibt dafür, ja, warum denn nicht? Ja, der hat halt irgendwie komisch verhalten mir gegenüber, sage ich, das ist ein Idiot. Das ist ein Werturteil. Und es gibt einen sachlichen Bezug. Und jetzt kann man sich fragen, ob das geschickt ist, sich so auszudrücken oder ob das jetzt das Verhältnis befördert oder so, ja, ob das clever ist, ob man nicht vielleicht andere Sprache findet. Okay, aber zunächst mal ist das eine Meinung und die Meinung ist auch geschützt. Und es gibt Leute, die drücken sich robuster aus und es gibt Leute, die drücken sich nicht so robust aus. Aber das Spektrum ist da riesengroß. Also diese Sprüche, irgendwas sei keine Meinung. Also mit ganz wenigen Ausnahmen, Meinung ist alles. Ja.
Jetzt wollen wir nochmal auf ein paar konkrete Fälle zu sprechen kommen. Wie steht es denn im deutschsprachigen Raum mit dem Tragen äußerlicher Zeichen, so wie zum Beispiel Kreuz oder Kopftuch? Wir wissen ja, im Vergleich zu Frankreich ist es anders. Wie ist es im deutschsprachigen Raum? Darf ich da alles? Ist alles möglich? Ist irgendwas nicht möglich?
Ja, das ist ein Thema, was immer mal wieder aufflammt. Man denke an die Frage, ob Kruzifixe hängen dürfen in öffentlichen Gebäuden, in Schulen oder auch Kopftuchdebatten hier und da. Ich habe den Eindruck, also das wird oft unter dem Fall Religionsfreiheit verhandelt, oder manchmal auch bewusst nicht, wenn man an Bayern und die Kruzifixe denkt, da hat er gesagt, das ist einfach ein kulturelles Ding oder so. Ich hab den Eindruck, das ist tatsächlich in erster Linie ein kulturelles Ding. Da, bei den Kopftuchdebatten wird es ganz deutlich, da merkt man, egal ob das ein religiöses Symbol ist oder nicht, die Frage, die wir uns in Deutschland dann stellen, ist das was wir hier richtig finden, ja, wenn man sich so verschleiert oder bedeckt einfach. Und dann haben wir gesagt, okay, in unserer Rechtstradition ist das nicht üblich, wir treten Menschen unverschleiert gegenüber. Jetzt kommt jemand, der macht das aus Überzeugung, aus Gründen, dann müssen wir irgendwie damit umgehen. Und dann fasst man das eben unter diese Religionsfreiheitstatbestände, wenn der Mensch sich eben auf religiöse Motive beruht. Und da haben wir eigentlich in Deutschland zurzeit zwei wesentliche, oder in Europa eigentlich zwei wesentliche Impulsgeber. Das eine ist klassisch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Das ist eine Institution des Europarats, die ist auch entstanden in den 1950er Jahren. Immer mehr Länder sind dabei getreten, aktuell 46. Und die Richter dort sehen es eigentlich relativ weit. Da gibt es zwei wesentliche Urteile. Das eine ist das Laozi-Urteil, da ging es um Kruzifixe in italienischen Schulen. Da hat das Gericht gesagt, doch, das geht, das kann man da machen. Das ist keine Verletzung der negativen Religionsfreiheit der anderen. Und dann gibt es den Fall Eveida und andere. Da ging es um eine British Airways Stewardess, die ein Kreuz über ihre British Airways Uniform tragen wollte, als so ein kleiner Schmuckanhänger. Und die Fluggesellschaft hat da zunächst gesagt, das darfst du nicht, und sie hat es eben erstritten, dass sie das darf. Und da hat das Gericht gesagt, okay, gibt es denn irgendeinen sachlichen Grund? In dem Verfahren war zusammengefasst noch ein anderer Fall einer Krankenschwester, die das im OP unter ihrem Kittel hatte. Und da hat das Gericht differenziert. Das Gericht hat gesagt, okay, OP ist steril, da wollen wir so wenig wie möglich Fremdkörper drin haben, deswegen musst du das da bitte ablegen. Und bei der Stewardess haben sie gesagt, warum nicht? Ja, es hat überhaupt keinen gestört. Und wenn ihr das wichtig ist, warum soll sie das nicht tragen dürfen? Da geht es dann eher um die Frage, wie groß darf das sein und sowas. Ja, aber ganz klare Linie, grundsätzlich für die Freiheit des Tragens religiöser Symbole, soweit der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Und der andere Impulsgeber ist der EuGH, also das höchste Gericht der Europäischen Union in Luxemburg. Und der ist etwas restriktiver. Und das liegt unter anderem daran, dass der insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts tätig ist. Und da sind natürlich Konflikte, von wem will ich bedient werden, jetzt in einem Servicebetrieb, beim Friseur oder irgendwie sowas. Ja, wie gehen jetzt normale Kunden damit um, wenn der IT-Installateur jetzt plötzlich da voll verschleiert kommt, weil es eine Muslima ist, die das aus religiösen Gründen so braucht. Und da hat der EuGH tatsächlich eher einschränkend geurteilt in den letzten Jahren. Da sehen wir eigentlich einen Trend, dahingehend, dass sie da eher religiöse Symbole verbieten in der Öffentlichkeit. Sie machen es aber dann unter dem Diskriminierungsaspekt davon abhängig, ob es eine allgemeine Regel gibt. Und das geht schon ein bisschen in die Richtung, wie es in Frankreich eher praktiziert wird, dass man sagt, also entweder machen es alle oder es macht keiner. Und das muss sozusagen eine allgemeine Regel geben, die nicht konkret diskriminierend ist. Und das ist aber ein super spannendes Feld. Das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Also das ist für Juristen noch längst nicht zu Ende. Da ist auch viel in Bewegung. Aber diese zwei Impulse gibt's. Und interessanterweise immer geht's auch um die Wirkung auf andere, die abgewogen werden muss gegen die eigene Überzeugung. Und letzten Aspekt vielleicht, es ist eine Frage zwischen Religion im privaten und Religion im öffentlichen Raum. Und da ist eigentlich die Rechtslage sehr klar. Artikel 9 Europäische Menschenrechtskonvention, genauso wie Artikel 4 Grundgesetz, machen ganz klar, ob ich das alleine zu Hause oder in der Öffentlichkeit oder mit anderen mache, ist völlig egal. Religionsfreiheit gibt's immer. Und der Trend scheint aber doch zu sein, dass Religion als was Privates erachtet wird und immer, wo sie öffentlich wird, stört sie und dann fangen die Leute an zu fremdeln und dann gibt's diese Konflikte. Ja, und da würde ich gerade jetzt auch Christen ermutigen und sagen, hey, sowas Kulturprägendes wie das Christentum in Mitteleuropa gibt's überhaupt nicht nochmal. Unsere ganze Rechtsordnung kommt daher, unsere ganzen Bräuche, unsere ganze Tradition sind sehr, sehr wesentlich davon geprägt. Und da würde ich auch zu Selbstbewusstsein einfach ermutigen und sagen, in einer zugewandten, menschenwürdigen Weise das eigene Bekenntnis in der Öffentlichkeit nicht zu verstecken, muss eigentlich der Standard sein hier.
Vielen Dank. Jetzt sind Sie schon auf einige Beispiele eingegangen, die auch den Arbeitsplatz betreffen. Wie ist es denn grundsätzlich? Darf ich am Arbeitsplatz frei über meinen Glauben sprechen? Gibt es da irgendwelche Grenzen oder ist mir alles erlaubt?
Also ganz klares Ja, ich darf auch am Arbeitsplatz frei über meinen Glauben sprechen. Aber wir haben es ja vorhin schon berührt, die Glaubens- und Religionsfreiheit ist ja nicht unbeschränkt. Also im Grundgesetz selber gibt es keine Schranken. Das bedeutet aber sozusagen, dass hier diese klassische Feld ist, da wo die Grundrechte des anderen anfangen, da hören halt meine auf. Ja. Das sind mal sogenannte verfassungsimmanente Schranken. Und anders als bei der Meinungsfreiheit, wo ein Gesetz gemacht werden kann, die Meinungsfreiheit beschränken kann, ist es eben bei der Glaubens- und Religionsfreiheit durch die Grundrechte der anderen einfach bestimmt. Und da ist gerade im Arbeitsumfeld, sollte man sich immer bewusst machen, das schreiben wir auch in der Broschüre Rede frei, ganz klar. In erster Linie ist man ja am Arbeitsplatz, um zu arbeiten. Ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben, der mich zu bestimmten Dingen verpflichtet. Und das ist mein primärer Grund, dort zu sein. Und das sollte man bedenken, wenn man jetzt große Missionsfantasien entwickelt und sagt, ich fühle mich berufen, gerade auch am Arbeitsplatz zu missionieren. Ja, auf jeden Fall. Aber bitte angucken, warum bin ich eigentlich in erster Linie dort? Und ich glaube, das Wichtigste, was wir gern vergessen, und da bin ich natürlich auch voll schuldig im Sinne der Anklage als Jurist, wir haben ja nichts anderes als Worte, wir reden immer gerne viel. Ja, aber ich glaube, als Christ gibt man natürlich auch Zeugnis durch sein ganzes Leben. Wie trete ich da auf? Ja, wie pünktlich bin ich? Wie zugewandt bin ich zu anderen? Wie pflichtschuldig erledige ich meine Sachen? Wie viel Freude verströme ich dank der Hoffnung, die ich habe? All das sind ganz subtile Sachen, die einem kein Arbeitnehmer übel nehmen wird, wenn ich das da wirklich ausreize und damit gebe ich super Zeugnis von meinem Glauben, da muss ich noch nicht ein Wort gesagt haben. Das ist, glaube ich, was, woran man sich auch erinnern kann. Es gibt immer Möglichkeiten, den Glauben zu bezeugen, ohne dass ich den Mund aufmachen muss. Und mit diesen Sachen werde ich in der Regel nicht anecken, weil es nämlich eigentlich sogar als Tugend empfunden wird und positiv ist. Auch das gilt es da zu bedenken. Aber auch hier gilt, es gibt keinen Grund zur Selbstzensur, in einer respektvollen Art und Weise mit anderen auch das zu teilen, was mich bewegt. Wenn die das wollen, ja, dann ist es auch völlig okay. Wenn einer sagt, du, das mit deinem Glauben, das lass mal bitte, das mag ich jetzt gar nicht hören, dann muss man das natürlich auch respektieren, ganz klar.
Und wenn es jetzt um Diskriminierung am Arbeitsplatz wegen der religiösen Ausrichtung geht, welche Beispiele begegnen Ihnen da?
Ja, das ist sehr spannend. Also da gibt's verschiedene Sachen. Also es gibt direkte Diskriminierung, die sind relativ selten, weil sich mittlerweile rumgesprochen hat, dass das verboten ist, und zwar in beide Richtungen. aber es gibt auch so indirekte Diskriminierung. Also wenn ich zum Beispiel keine Pausenzeiten ermögliche, dann kann vielleicht jemand sein Stundengebet nicht machen. Ja, wenn ich zum Beispiel oder an Muslime im Ramadan, wenn sie irgendwelche Vorschriften dort eng befolgen wollen. Und ich verbiete einfach allen, oder ich sage, eure Pausenfenster sind halt so und so, dass das da nicht reinpasst. Das wäre eine indirekte Diskriminierung, weil vordergründig diskriminiert man niemanden, aber man erschwert dann doch letztlich einer konkreten Gruppe ihre die Ausübung ihrer religiösen Praxis. Heißt nicht, dass man alles erlauben muss, das will ich damit nicht gesagt haben, aber war jetzt nur ein Beispiel für direkte und indirekte Diskriminierung. Bei Diskriminierung ist ganz wichtig, es gibt Gruppen, die da, sagen wir mal, lauter sind und Gruppen, die leiser sind. Die Christen zählen tendenziell eher zu den leisen Gruppen. Und verstummen meiner Ansicht nach zum Teil viel zu früh, weil sie vielleicht auch aus einer Haltung der Nächstenliebe heraus wissen, oh, ich möchte ja niemand zu nahe treten. Das ist ja eigentlich auch erstmal ein guter Reflex, führt aber dazu, dass ich für die Rechte, die ich durchaus habe, dann gar nicht erst eintrete oder Rechten von anderen einen höheren Stellenwert einräume als meinen eigenen. Und da finde ich es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass jeder Mensch nach dem Grundgesetz zunächst erstmal die gleichen Rechte hat. Und zwar die, die religiös sind und auch die, die nicht religiös sind. Ja, und wir haben es komischerweise, keine Ahnung, wo das herkommt, mit so einer Haltung zu tun wie, also sag ich mal, so der klassische Atheismus, der ja auch eine Weltanschauung ist. Der tut immer so, als wäre er in irgendeiner Form objektiver als zum Beispiel jemand, der Christ ist und an Gott glaubt. Und das ist rechtlich nicht veranlasst. Ja? Also auch der Atheist hat ja eine Grundannahme, die er macht und auf die er sein Leben aufbaut. Und die ist auch eine Weltanschauung, ist auch geschützt. Und der Christ hat genauso eine Weltanschauung und eine religiöse in dem Fall. Und auch die ist geschützt. Und die haben das gleiche Recht. Und wenn wir jetzt an so Diskriminierungsgeschichten denken, dann ist immer wichtig, ich muss den Platz nicht räumen, bloß weil einer irgendwie da was sagt, sondern ich muss genau hinschauen, habe ich jetzt tatsächlich die Grenze überschritten oder nicht? Wenn das der Fall ist, ja, natürlich, dann soll ich gerade als Christ sagen, okay, entschuldige bitte, das wollte ich nicht und ich mache es in Zukunft besser. Aber wenn das nicht der Fall ist, darf ich durchaus auch meinen Standpunkt da behaupten. Also wir wollen ja Menschen gewinnen und nicht Menschen verprellen. Und deswegen würde ich immer sagen, muss ich das auch gut überlegen, ob man kämpft und wie man kämpft. Man muss ja nicht mit dem Kopf durch jede Wand, die sich einem in den Weg stellt. Das bringt in der Regel nichts. Aber ich würde dazu ermutigen, sich nicht vorschnell verschrecken zu lassen. Auch aus dem Wunsch, niemand zu schaden heraus, der ja positiv ist, nicht unbedingt die eigene Position zu kompromittieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da uns der eigenen Position bewusst sind und diese auch aufrechterhalten, auch in dem Bewusstsein, dass man das rechtlich darf.
Sie haben vorher schon auf den öffentlichen Raum abgehoben und auch, dass dafür natürlich auch die Bekenntnisfreiheit gilt. Ich möchte nochmal auf einen konkreten Fall zu sprechen kommen. Bei den Hochschultagen, die jetzt in Deutschland im Juni an verschiedenen Studienorten stattgefunden haben, gab es in Tübingen kürzlich unter dem Slogan Bildung statt Bekehrung den Aufruf, künftig solche Veranstaltungen wie die Hochschultage, die eben Vorträge an Hochschulen über Glaube und Wissenschaft und andere Fragen des Glaubens einschließen, zu unterbinden. Was würden Sie denn dazu als Jurist sagen?
Ich glaube, das ist eine grobe Verkennung der grundrechtlichen Dimension, also die verschiedenen Grundrechte, die da kommen. Leider ist das sehr verbreitet. Es gibt vor einigen Jahren sogar mal einen Erlass aus dem hessischen Bildungsministerium, wo ich mich echt gefragt habe, der Grundtenor war so, Hochschule ist Wissenschaft, das ist Artikel 5 und Glaube ist Kirche, das ist Artikel 4. Kirche geht bitte in die Kirche, Wissenschaft machen wir an der Uni, soll sich möglichst nicht berühren. Ich sage, Moment, also so meint das Grundgesetz das nicht. Die Glaubens- und Religionsfreiheit gilt natürlich überall und somit auch an der Hochschule. Wieder muss man sich die Frage stellen, warum ist man da? Was ist meine Hauptpflicht als Student, als Professor, als Professorin oder als sonstiges Universitätsmitglied? Wozu bin ich eigentlich da? Ja, und diese christlichen Hochschulgruppen, die solche Veranstaltungen machen, die sind natürlich kulturprägend und die leisten einen positiven Beitrag, so wie politische Hochschulgruppen das tun. Und es gibt rechtlich überhaupt keinen Grund, die vom Campus auszusperren. Und wir haben durchaus da auch Erfolge, es gibt natürlich formale Voraussetzungen, die muss man einhalten. Also die Veranstaltung muss sich im Rahmen dessen halten, was die jeweilige Hochschulsatzung oder sonstige Ordnungen da vorgeben, das ist klar. Aber im Rahmen dieser Ordnungen haben die genau das gleiche Recht wie alle anderen Hochschulgruppen auch und dürfen natürlich auch Sprecher und Referenten einladen, wie es ihnen beliebt. Und da ist jetzt natürlich, sind wir, glaube ich, im Kernpunkt der Frage, dieses Canceln oder Deplatforming von bestimmten Meinungsäußerungen oder auch nur antizipierten Meinungsäußerungen, weil die werden ja in der Regel torpediert, bevor sie überhaupt gesprochen haben. Das heißt, es ist gerade eben keine sachliche Auseinandersetzung mit einem Sprecher und mit dessen Position, sondern es ist ein ganz pauschales Deplatforming oder könnte auch sagen, Canceling von jemand bloß, weil man eben glaubt, dass der jetzt da was sagt, was mir nicht recht ist. Und da würde ich klassische Grundrechtsprüfung, würde ich sagen, warum hat jemand, dem das vielleicht nicht recht ist, es ist ja eine Prognose, hat ja noch nicht stattgefunden, warum hat der ein höheres Recht als derjenige, der dort sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen möchte? Da sehe ich jetzt erstmal per se keinen Grund. Und deswegen würde ich sagen, solche Praktiken sind abzulehnen. Dass man protestieren darf, gerade in der Hochschule haben wir es ja mit jungen Leuten zu tun, die da auch sehr kreativ sind. Und das finde ich einfach begrüßenswert. Also dieser Diskurs, der zu führen ist, wir müssen uns als Gesellschaft ja einigen, was wollen wir, wie wollen wir sowas organisieren, der soll natürlich stattfinden, aber friedlich und respektvoll und mit probaten Mitteln, Verhältnismäßigkeit ist da einzuhalten. Und das Canceling von irgendeinem Auftritt ist natürlich die Extremform. Das finde ich ehrlich gesagt furchtbar und einer freiheitlichen Demokratie unwürdig. Dieser Austausch muss stattfinden. Aber ich kann mich natürlich vor die Tür stellen und ein Plakat hinhalten und sagen, ich finde die nicht in Ordnung. Ja? Okay, gerne. Und idealerweise kommt es vielleicht sogar dann zu einem Diskurs. Ich persönlich mag immer, also gerade in der Hochschule so Streitgespräche, ja, also klassische Disputation ist auch super. Und dann auf jedes gute Argument gibt es ja in der Regel methodisch auch ein gutes Gegenargument. Und ich will die hören, weil ich will ja was lernen. Und diese und Leute, die so pauschal irgendwelche Sprecher canceln, die machen den Schritt nicht mit. Und die sagen, ich weiß eh schon, was du sagen willst und ich will es auch nicht hören. Und sagen, okay, dann komm halt nicht. Ja? Aber lass mich bitte reden. Also ich glaube, das wäre so meine Reaktion darauf.
Jetzt kommen ja solche Fälle aber sehr oft vor. Also Canceling ist ja gerade oder auch unter dem großen Begriff der Cancel Culture dann ein riesengroßes Thema. Wie gehen Sie denn in so einem konkreten Fall vor, wenn Sie jemanden vertreten, der gecancelt wurde, aufgrund seiner Meinung oder aufgrund seiner Religion?
Also das ist ein sehr komplexes Problem. Ich kann mir durchaus Konstellationen denken, wo es sinnvoll ist, da auch den Rechtsweg zu beschreiten. Man kann ja da eine ganz klassische Grundrechtsprüfung machen. Man muss dann schauen, wer ist denn jetzt der Urheber des Problems? Also wo ist es jetzt die Universität selber, die sagt, okay, nee, sorry, wir laden diese Person wieder aus, wir wollen die hier nicht haben. Die Universität als öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungskörperschaft ist in dem Fall eigentlich Behörde und dann hat man klassisches Abwehrrecht, kann sagen, hier Meinungsäußerungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, muss hier alles gelten. Vorausgesetzt natürlich, man hat sich im Rahmen der Regelungen dort gehalten. Das könnte auch ein Diskriminierungsthema sein, wenn man sagt, die Juso-Hochschulgruppe darf und Campus für Christus darf nicht oder so. Das, auch das könnte man prüfen. Da würde ich einfach empfehlen, nüchtern und sachlich zu gucken, von wem geht das Verbot aus? Ist das ein Träger öffentlicher Gewalt in irgendeiner Form? Kann man dagegen rechtlich vorgehen? Es kann sich unter Umständen lohnen, das zu machen. Ich würde immer zuerst das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen, würde sie freundlich, aber sachlich bestimmt darauf hinweisen, dass sie nach unserer Auffassung hier eben Rechtsverletzung begangen haben und würde darum ersuchen, dass diese Rechtsverletzung korrigiert wird. Bei solchen Sachen geht es oft auch um Tempo, ja, weil die Veranstaltung ist irgendwie Donnerstagabend und am Donnerstagmittag kommt jemand auf die Idee, das zu verbieten. Dann habe ich jetzt noch 3 Stunden Zeit netto, um das zu machen. Man kann auch in 3 Stunden ein Gerichtsurteil kriegen. Also wir hatten im jüngsten Fall in Belgien, wo genau das passiert ist. Da hat in Brüssel irgendein Ortsbürgermeister eine bestimmte Konferenz verboten, während die schon lief. Kam zu der absurden Situation, dass einige Sprecher schon drin waren in dem Hotel, wo das stattfinden sollte, einige noch draußen waren und eine Polizeikette gebildet wurde und keiner kam mehr raus noch rein. Und da haben also Kollegen in Brüssel dann nachts um 2 tatsächlich eine einstweilige Verfügung erwirkt beim Gericht, dass das am nächsten Morgen früh um 8 wieder losgehen konnte. Also auch das geht. Da muss man gut aufgestellt sein. Sowas sollte sich jeder Veranstalter eigentlich vorher überlegen. Habe ich gute Ratgeber? Habe ich im Zweifel einen Rechtsanwalt, den ich dann aktivieren kann, wenn es nötig ist? Wohlgemerkt, wenn es nötig ist. Ja, der Rechtsstreit ist für mich auch in dieser Eskalationsreihe ein Mittel, was relativ spät kommt und was man nur bringen soll, wenn es auch um was geht und wenn es sich lohnt. Wenn die Verbote oder diese Behinderung von bestimmten Auftritten nicht von der Uni ausgehen, sondern von alternativen Gruppen, dann würde ich eigentlich immer erstmal empfehlen, mit dem Inhaber des Hausrechts, also mit der Universität, einen Schuldschluss zu suchen. Muss sagen, also die Aggression geht ja hier von dieser Gruppe aus. Wir sind die Friedlichen, die hier einen Vortrag machen wollen. Wir werden daran gehindert. Bitte nehmt euer Hausrecht wahr und sorgt dafür, dass wir das ungestört machen können. Und auch da ist es wichtig, dass man ein Arbeitsverhältnis hat mit den Leuten. Ja. Man muss ja nicht dicke Freunde sein, aber unter normalen Menschen sollte es möglich sein, da auch den Schuldschluss zu suchen und zu schauen, wie kann ich den Schaden begrenzen. Und wenn das gar nicht hilft, in Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht auch eine sogenannte Drittwirkung von Grundrechten konstruiert, schon sehr lange im Lüth-Urteil. Und das heißt, auch der Private kann nicht beliebig gegen andere agieren und deren Grundrechte verletzen, auch wenn der nicht Träger staatlicher Gewalt ist. Gilt diese darin zum Ausdruck kommenden Werte sozusagen, die bestimmen auch die Verhältnisse zwischen Privaten. Und das heißt, man kann auch einen Anspruch haben gegen den Veranstalter der Gegendemo. Wenn man es vorher beseitigen kann in dem vorläufigen Rechtsschutz, dann wird kursorisch geprüft, welches Interesse überwiegt hier, und da gibt es eine Anordnung, man muss ja sich so verhalten. Wenn es einmal passiert ist, dann kann man vielleicht Schadenersatz geltend machen. Das ist vielleicht auch eine interessante Möglichkeit, um den Diskurs mit anderen Mitteln fortzuführen, weil wenn jemand einfach immer nur alles blockiert und verhindert, sollte ihm auch klar sein, dass es einen Preis hat. Ja, das kostet die Gesellschaft, weil ein Diskurs nicht stattfindet, und diese Kosten, soweit sie jetzt materiell bezifferbar sind, kann man auch versuchen, da geltend zu machen. Ist der Referent schon angereist, kann ich auftreten? Verzeihung. Genau, also das gibt Mittel und Möglichkeiten, um Leute auch mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass es eine gute Kultur des Diskurses gibt, und Canceling gehört sicherlich nicht dazu.
Jetzt würde ich gerne von diesen konkreten Fällen nochmal auf die Metaebene kommen. Viele sind ja der Meinung, dass das religiöse Bekenntnis die Toleranz gegenüber Andersdenkenden und auch Andersglaubenden entscheidend einschränkt. Natürlich ist es schon durchgeklungen, trotzdem vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, wie sehen Sie das, wie würden Sie das beurteilen?
Ja, das ist eine spannende rechtsphilosophische oder überhaupt philosophische Frage. Ich würde praktisch argumentieren und würde sagen, also jemand, der ein Bekenntnis hat und sich dessen bewusst ist, weiß ja in der Regel auch, wenn man jetzt ein durchschnittlich reflektierter Mensch ist, dass dieses Bekenntnis von anderen vielleicht nicht geteilt wird, und hat sich mit der Frage schon mal auseinandergesetzt, was machen wir denn dann? Und ich würde insofern eher sagen, jemand, der bewusst ein weltanschauliches oder religiöses Bekenntnis hat, wird wahrscheinlich eher toleranter sein. Zumindest würde dem anderen zugestehen, dass er seins auch haben darf. Und selbst wenn ich der Überzeugung bin, dass das falsch ist, und selbst wenn ich dem gerne gewinnen würde, die Welt so zu sehen, wie ich sie sehe, heißt es nicht, dass ich keinen Respekt haben kann für das Bekenntnis des anderen. Und insofern, es gibt ja berühmte, also es gab ja desaströse Verwerfungen in diesem Kontinent aus religiösen Gründen, ne? Also an 30-jährigen Krieg denken oder so Sachen, ne? Also endloses Leid, massive Verwüstung, alles im Namen der Religion. Und wir haben das aber überwunden. Es gibt ja diese Friedensschlüsse, die eigentlich ein Ausdruck sind und die religiöse Toleranz letztlich auch rechtlich mit verankert haben. Das ist die Tradition, aus der wir kommen, weil Menschen erkannt haben, das ist so furchtbar, das kann es nicht sein. Und dann hat man verschiedene Modi gefunden, wie man sich damit arrangiert. Es galt ja in Deutschland lange das cuius regio eius religio, also dass der Landesfürst sozusagen die Religion bestimmt. Das ist was, das würden wir heute nicht mehr so sehen. Wir gehen das individueller an. Aber es gibt da so Entwicklungsstufen. Und ich denke eigentlich, die Tatsache, dass wir heute ein individuelles und auch kollektives Religionsfreiheitsgrundrecht haben, das jedermann für sich in Anspruch nehmen kann, ist eigentlich schon Ausdruck einer erhöhten Toleranz. Weil ich gestehe dem Nachbarn zu, ein anderes Bekenntnis zu haben. Und auch der Staat in der Interaktion mit den Bürgern gesteht zu, dass er das neutral sehen muss. Er gibt den Bürgern das nicht vor. Das ist nämlich auch noch ein wesentliches Element der Religionsfreiheit, ist das staatliche Neutralitätsgebot. Also der Staat darf nicht sagen, die Religion ist richtig, die Religion ist falsch. Aber wenn er clever ist, fordert er trotzdem die Religion, weil sie ihm im Prinzip hilft, Frieden zu halten. Und das ist nur deswegen so, weil religiöses Bekenntnis in der Regel toleranzfördernd ist. Also da wäre ich mir relativ sicher.
Vielen Dank. Ich weiß, jetzt kommt eine große Frage. Dennoch, was ist Ihrer Meinung nach für einen wieder offeneren Diskurs unterschiedlicher Positionen in der Gesellschaft wichtig und erforderlich?
Das ist eine große Frage in der Tat. Ich glaube, man kann trotzdem mit einem Wort beantworten. Üben. Wir müssen Räume schaffen und Anlässe schaffen, wo wir das miteinander üben. Weil die Erfahrung zeigt, das kenne ich ja von mir selber, müsste gar nicht außer Haus gehen. Also wenn ich irgendeinen Ärger mit mir rumtrage, dann kocht das in mir. Und wenn ich dann die Person irgendwann treffe, dann entlädt es sich vielleicht. Ne? Und vielleicht hat sich die Welt schon weitergedreht. Vielleicht ist das alles Schnee von gestern. Und wenn ich drüber reflektiert und nachgedacht und gesprochen hätte, wäre es vielleicht schon gar nicht mehr so schlimm. Aber weil ich das nur mit mir selbst ausgemacht habe, kocht es plötzlich raus. Und deswegen würde ich empfehlen, also der Sportverein, die Gesprächsgruppe, die Bibelgesprächsgruppe in der Kirche, die Campusgruppe, die politische Partei, das sind alles Übungslabore für ein gutes Miteinander, wo man Sachen auch auskämpfen muss, weil es da Machtstrukturen gibt und weil da auch nicht jeder einer Meinung ist. Und die Mühe muss man sich eben machen. Und deswegen würde ich sagen, wir kommen darüber hinweg, wenn wir das mehr praktizieren und wenn wir Institutionen stärken, die den Diskurs fördern. Und das kann die Wissenschaft sein, das können religiöse Organisationen sein, das können politische Organisationen sein, aber wir müssen das üben und wir dürfen uns nicht einigeln und jeder twittert irgendwie seine Meinung in die Welt, aber wir üben nicht mehr, miteinander zu argumentieren. Und das ist eigentlich das, was wir seit 2000 Jahren in diesem Kontinent hier praktizieren, methodische Wissenschaft, methodische Diskurs, Argument gegen Argument, Disputation nach Regeln. Da gibt es ja wunderbare Möglichkeiten und Beispiele und dazu würde ich absolut ermutigen, niemand sollte alleine bleiben zu lange mit seinem Ärger und mit seiner Wut, sondern die Leute müssen miteinander reden, müssen lernen, um Überzeugung zu werben für die eigene Meinung und vielleicht auch zu erkennen, dass meine Meinung nicht richtig ist und sie dann vielleicht auch zu ändern.
Vielen Dank. Und zum Abschluss noch die Frage, was können Ihrer Meinung nach besonders religiöse Menschen zu einem offenen Diskurs beitragen?
Ja, wenn man die Bibel liest und insbesondere die Evangelien, dann guckt man ja relativ schnell darauf, dass eigentlich die goldene Regel da recht gut etabliert ist. Also so wie ich selbst behandelt werden möchte, so soll ich andere auch behandeln. Als Christ habe ich dazu noch die Motivation, dass ich weiß, dass jeder Mensch ein Geschöpf des gleichen Gottes ist und dass ich schon von allein daher eine Verpflichtung habe, respektvoll mit anderen Menschen umzugehen. Ich glaube, das ist was alle Menschen können sollten, aber was eigentlich Christen oder religiösen Menschen, die Möglichkeit haben, das so zu sehen, eigentlich leichter fallen sollte. Die Erfahrung zeigt leider auch, dass das nicht immer der Fall ist, es nicht immer gut gelingt. Ich glaube, da sind wir einfach in der gesellschaftlichen Normalverteilung ganz normal mit drin. Auch Christen streiten ja untereinander, streiten auch nicht immer fair und nicht immer mit einem guten Ende. Ich würde dazu ermutigen. Auch hier gilt das mit dem Üben. Üben wir das. Und als Christen haben wir, glaube ich, einen riesen Vorteil. Wir können zusammen beten. Wir wissen, dass es eine Macht gibt, die unsere menschlichen Möglichkeiten bei Weitem übersteigt. Und wir wissen sogar, dass dies gut mit uns meint. Und wenn wir mit diesem Fund nicht wuchern, dann, glaube ich, dann werden wir unserem Auftrag, Salz und Licht zu sein, nicht gerecht. Und das sollten wir tun. Immer und überall. Am Arbeitsplatz, in der Uni, in der Familie.
Vielen Dank. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, dass Sie uns auch nochmal manche Klarstellungen über Bekenntnisfreiheit und Religionsfreiheit getroffen haben und uns auch in konkrete Beispiele eingeführt haben. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Interview.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!